Er nickte gefasst. »Was hast du vor?« »Was soll ich schon vorhaben? Ich komme heute Nacht wieder, gehe rein und sehe mich um«, sagte ich. »Ich will dabei sein. Völlig überflüssig. Bitte. Ich könnte Schmiere stehen, oder wie man das nennt. Ich kann sowieso nicht schlafen, wenn ich weiß, dass du so etwas unternimmst.« Ich überlegte. Vielleicht war es gar keine so schlechte Idee, Hans Olof draußen stehen zu haben. Für alle Fälle. Zum Beispiel für den Fall, dass ich Christina fand, befreite und irgendjemanden in Schach halten musste. Dann konnte sie schon hinausrennen und sich in Sicherheit bringen. »Also gut«, sagte ich. »Du stellst dich genau hier wieder hin, um, sagen wir, exakt 4 Uhr morgens. Ich gehe kurz vorher rein. Falls du irgendwann Christina herauskommen siehst, rast du los, schnappst sie dir und fährst mit ihr davon, so schnell es geht, okay? Kümmere dich nicht um mich. Schnapp dir nur Christina und fahr mit ihr irgendwo hin. Hauptsache nicht nach Hause. Klar?« Er blinzelte und nickte. »Ja, klar. Wann soll ich dich abholen?« »Überhaupt nicht. Ich komme allein. Ich miete mir nachher ein Auto.« Auf der Fahrt nach Stockholm telefonierte ich ein paar Nummern aus meinem Notizbuch ab. In meinen guten Zeiten hatte ich etliche Autovermietungen gekannt, die keine überflüssigen Fragen stellten, und wie sich herausstellte, war eine davon noch im Geschäft. Ich ging hin und mietete das unauffälligste Auto, das sie da hatten, einen dunkelroten japanischen Kleinwagen mit Kastenaufbau, ein Fahrzeug, wie es Handwerker gerne benutzen. Ich fuhr damit nach Södermalm zurück, suchte einen Parkplatz in der Nähe der Pension und fand einen vor einem türkischen Imbiss. Ein Wink des Himmels. Ich ging ohne zu zögern hinein, orderte den größten Dönerteller mit Pommes frites und Krautsalat und allem, was die Theke sonst noch hergab, dazu ein sündhaft teures Bier und vertilgte alles restlos und mit nicht zu beschreibendem Wohlgefühl. Als ich den Teller von mir schob und den Bodensatz aus dem Bierglas schlürfte, merkte ich, dass ich wohlig schwer wurde und die Kopfschmerzen nachließen. Ich bezahlte und ging nach Hause. Ich stellte den Wecker auf 3:15 und legte mich ins Bett. Und zum ersten Mal im Leben verschlief ich. Die naheliegendste Sache der Welt wäre gewesen, Hans Olof auf dem Mobiltelefon anzurufen und Bescheid zu sagen. Aber was mich betraf, war das Wissen um die Existenz und die Nutzungsmöglichkeiten von Mobiltelefonen in den 3 Tagen seit meiner Entlassung noch nicht tief genug in meinen Geist eingesickert. Meine Reaktion bestand ganz altmodisch darin, mit einem ebenso aussichts- wie atemlosen, jetzt aber schnell, aus dem Bett und in meine Kleidung zu springen und 3 Minuten später zur Wohnungstür hinauszurennen. Als ich Stockholm hinter mir hatte und legal Gas geben konnte, war ich wieder so wach, dass mir das Mobiltelefon einfiel. Ich zog es aus der Tasche, schaltete es ein und betätigte die Taste, die automatisch Hans Olofs Nummer wählte. Eine synthetisch klingende Frauenstimme bot mir an, eine Nachricht auf der Mailbox zu hinterlassen. Auch das noch. Ich schrie Hans Olof die wesentlichen Fakten aufs Band, dass ich verschlafen hatte, dass ich in der Anfahrt auf Södertälje begriffen sei und dass er nichts Unüberlegtes tun solle. Die Straße war stellenweise glatt. Hier und da trieben ein paar Schneeflocken durch die Lichtkegel meiner Scheinwerfer. Trotzdem fuhr ich wie der Teufel. Kein Rückruf. Da war schon Salem und Södertälje stand angezeigt. Endlich. Nur noch Minuten. So lange würde Hans Olof doch Geduld haben. Das Ortsschild. Widerstrebend ging ich mit der Geschwindigkeit herunter, durchquerte den stillen Ortskern, nahm die Straße Richtung Westergord. Noch Augenblicke. Geduld, Schwager. Doch ich sah schon von Weitem, dass etwas schiefgegangen war. Blaulicht in der Nacht ist ziemlich weit sichtbar. Und es war verdammt viel Blaulicht, das da zwischen den Bäumen und Häuserwänden zuckte. Ich blieb in sicherer Entfernung hinter einer Hecke stehen und betrachtete die Szenerie. Die Polizei hatte das volle Programm aufgeboten. Überall Absperrungen mit Stellböcken und flatternden Plastikbändern, Scheinwerfer, Scharfschützen mit Schutzhelmen und kugelsicheren Westen. Es schien mir nicht ratsam, näher heranzugehen mit einer illegalen Pistole in der Jacke. Das Haus, auf dessen Klingelschild ich den Namen von Reto Hungerbühl gefunden hatte, war hell beleuchtet. Wo war Hans Olof? Es sah nicht so aus, als würde in einem der Einsatzwagen jemand verhört. Vermummte Männer mit eifrig schnüffelnden Schäferhunden an der Leine machten sich, um das Haus herum zu schaffen. Ein Wagen rollte an mir vorbei und hielt unmittelbar vor der ersten Polizeiabsperrung. 2 Männer in wattierten Jacken stiegen aus, denen man den Beruf des Reporters auch ohne die umgehängten Utensilien angesehen hätte. Eilig marschierten sie auf das Haus zu und ließen sich von einem Uniformierten mit Panzerweste nur widerwillig bremsen. Ein Mikrofon wurde gezückt, der Polizist winkte ab, deutete auf irgendjemand im Hintergrund. Die beiden Männer trennten sich. Der mit dem Mikrofon machte sich vermutlich auf die Suche nach jemandem, von dem er ein Statement bekommen würde. Der andere zog eine Kamera und fing an, Bilder vom Schauplatz des Geschehens zu machen. Ich trat aus dem Dunkel der Hecke an den Straßenrand und in den Lichtkegel einer der Straßenlaternen, so dass er mich bemerken musste. »Hallo«, sagte er mit einem kurzen Seitenblick. »Sagen Sie, wissen Sie, was hier los ist?« »Keine Ahnung«, erwiderte ich. »Aber wenn Sie es nicht wissen, erfahre ich es morgen früh aus der Zeitung wohl auch nicht, oder?« Er hörte auf zu fotografieren. »Die Polizei behauptet, es gehe um eine Bombendrohung. Was meinen Sie, stimmt das?«